Herzlich willkommen bei Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel Lisberg-Haag, selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Und ich freue mich heute auf einen Gast mitten aus der Wissenschaft. Wir haben schon oft über Wissenschaft gesprochen. Jetzt habe ich einen echten Forscher hier am Mikrofon, und zwar Professor Bradtke. Er wird uns gleich ein bisschen erzählen, was er macht. Er arbeitet schon mal als erste Info am DZNE, am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Bradtke.
Ja, hallo, guten Tag, Frau Lisberg-Haag. Also sehr schön, hier bei Ihnen zu sein.
Schön, Herr Bradtke. Ich freue mich auch total. Ich sage noch mal so ein paar Fakten zu Ihnen, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also Sie arbeiten an einem Forschungszentrum in Bonn und Sie beschäftigen sich, oder dieses Zentrum beschäftigt sich mit neurodegenerativen Erkrankungen. Können Sie uns in 2, 3 Sätzen sagen, was Sie genau tun?
Ja, also gerne. Also im Prinzip die Frage, die mich interessiert, ist, was passiert eigentlich, wenn Nervenzellen sich miteinander verbinden? Also wir haben ja normalerweise eben unser ganzes Nervensystem ist über biologische Drähte miteinander verbunden. Und das sind die sogenannten Axone. Ja, und wir möchten letztendlich verstehen, was passiert, wenn die verletzt sind? Ja, und man kann sich das eben wirklich vorstellen, als wenn ein Draht durchgeschnitten ist. Und das führt zu einer Querschnittslähmung. Also wenn wir zum Beispiel unser Rückenmark, wenn das geschnitten ist, dann können wir nicht mehr unsere Beine oder unsere Arme bewegen, noch können wir sie fühlen. Und wir arbeiten daran, zu verstehen, ob man diese biologischen Drähte wieder zum Wachstum anregen kann. Okay. Und das Spannende ist, wir wissen, dass es gehen muss, denn während der neuronalen Entwicklung, da können die ganz toll wachsen. Nämlich erstmal muss sich unser Nervensystem, da müssen sich diese biologischen Drähte miteinander verbinden, also damit sich überhaupt erstmal das Netzwerk aufbaut. Und wir arbeiten eigentlich daran, diese Mechanismen, die während der Entwicklung tätig sind, zu reaktivieren, um dadurch Axone zur Regeneration zu bringen.
Also ganz, ganz wichtig für viele, viele Menschen, die querschnittsgelähmt sind oder Ähnliches. Aber man muss ja sagen, Sie sind Grundlagenforscher. Sie sind jetzt kein Mediziner, der sozusagen direkt eingreifen kann. Sie sind Grundlagenforscher. Und ich finde eben, als Sie das erklärt haben, hat man schon gemerkt, dass Sie voll drin sind und dass Ihnen das Spaß macht. Und ich sage euch noch ein paar Sachen zu Frank Bradtke. Der ist nämlich ziemlich ausgezeichnet worden. Und zwar hat er vor ein paar Jahren den sogenannten Deutschen Nobelpreis bekommen, den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist sozusagen die Krone überhaupt, die man als Forschender bekommen kann. Er ist Mitglied einer Akademie, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, und er hat sehr, sehr viele Preise eingeheimst. Und jetzt kommen wir zum Thema von unserem Podcast. Herr Bradtke, Sie kommen eben nicht aus einer forschenden, akademisch geprägten Familie, sondern aus einer ganz anderen. Und deshalb meine erste Frage: Wie sind Sie eigentlich zu dieser Forschung gekommen? Hat Sie das schon früh interessiert? Sie sind Neurobiologe. Wie war so ein bisschen der Weg dahin, jetzt in diese Spitzenforschung zu kommen?
Ja, also ich musste ehrlich gesagt auch, als Sie mich eben angefragt haben, also für diesen Podcast, da habe ich auch wirklich also viel über solche Fragen nochmal drüber nachgedacht. Also ich glaube, bei mir war relativ früh also ein technisches Interesse, auch ein naturwissenschaftliches Interesse da. Ja, ich habe da mit Fischertechnik ganz viel gebaut und hatte auch sehr viel Literatur, also Bücher gelesen, die eigentlich so sich mit der Wissenschaft beschäftigt haben. Und ich glaube, einer, der mich wirklich fasziniert hat, das war der Holmer von Ditfurth. Und der hatte damals ein Buch geschrieben, also der Geist fiel nicht vom Himmel. Und da geht es letztendlich darum, also wie sich das Nervensystem eigentlich dann evolutionär entwickelt hat. Ja, und da war ich damals also total gespannt. Mich hat das sehr interessiert eben. Ne?
Wie alt waren Sie da, als Sie das gelesen haben? Wissen Sie das noch?
Also da war ich relativ jung. Also ich glaube, da war ich so um die 13, 14 Jahre. Mhm. Also das hatte mich da schon damals gebannt. Und da war ehrlich gesagt, da gab es auch so diese Frage, wie Nervenzellen wachsen. Und ich war von diesen Axonen damals also komplett fasziniert. Das muss ich schon zugeben. Ja.
Ist ja ungewöhnlich eher in dem Alter. Ja. Also ich erinnere mich, weil mal von Ditfurth kenne ich auch, das war so der erste Wissenschaftskommunikator, würde man heute sagen. Der war total berühmt. Bei meinen Eltern standen auch Bücher von dem über den Weltall und so. Der war richtig in. Das heißt, das war so ein Anschub für Sie ein relativ spezielles Interesse schon. Also wenn Sie sagen, das hat mich mit diesen Nervenzellen irgendwie interessiert, finde ich in dem Alter ungewöhnlich. Hatten Sie in der Schule Möglichkeit, überhaupt damit umzugehen mit dem Thema? Hatten Sie irgendwie so eine Resonanz, wo Sie das weiterverfolgen konnten?
Ja, also ich glaube, auf der Schule, auf der ich war, also ich glaube, da hatte ich unglaubliches Glück gehabt. Also wir waren ein neu gegründetes Gymnasium. Und ich glaube, was das bei uns so ein bisschen ausgemacht hat, da war ganz viel im Fluss. Wir hatten auch sehr engagierte Lehrer. Also die sind sozusagen extra zu dieser Schule gewechselt, um ja auch irgendwie was Neues anzufangen. Und das hat man eigentlich schon gemerkt. Also auch im Schulunterricht eben, da waren auch sehr viele, die irgendwie auch mal einen anderen Weg gegangen sind. Also die nicht nur Schule und dann Studium und dann Lehrer, sondern die dann entweder das Abi auf dem zweiten Bildungsweg also nachgeholt hatten oder die erstmal in der Industrie eben gearbeitet haben und dann Lehrer geworden sind oder eben zum Beispiel auch also selber Forscher werden wollten oder die selber im Zoo gearbeitet haben und die dann nachher dann Lehrer geworden sind. Ja. Mhm. Und das war schon also sehr, sehr prägend.
Das heißt, die Lehrer, Lehrerinnen, die Sie da hatten, haben Sie sozusagen begleitet oder mit denen konnten Sie auch diese, weil man hört ja auch oft so, dass man sagt, ich war interessiert, aber es war so 0815, die Schule hat mir das gar nicht eröffnet oder so. Also ich höre da jetzt raus, die hatten andere Lehrer als sonst oder als normal und mit denen konnten Sie sozusagen diese Interessen weiter besprechen?
Ja, also ich glaube schon, also ich glaube auch wenn ich jetzt zum Beispiel also meine Kinder höre, also ich würde auch denken, dass die doch ziemlich engagierte Lehrer haben. Aber ich glaube, das war schon gut. Also man konnte eben wirklich eben zu denen hingehen. Also ich weiß noch in der Pause oder so. Na, und dann war der eine Lehrer, ich hatte da was gelesen über auch mal Relativitätstheorie oder so. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich erkläre dir das. Aber der Deal ist, dass ich in der Zeit auch eine rauchen kann. Und natürlich normalerweise dürfen also die Lehrer nicht rauchen, wenn die Schüler da sind oder so. Dann dachte man, okay, er erklärt mir das, aber dann gleichzeitig hat er dann seine Zigarette geraucht. Und das war schon also total, total nett, eben diese Sachen eben.
Ja. Yeah. Darf ich fragen, wo das war? Sind Sie auf dem Land oder waren Sie in der Stadt Schüler damals?
Ja, ich bin Berliner. Also ich komme aus Berlin in Neukölln. Allerdings, Neukölln hat sozusagen also so diese coolen Gegenden. Und ich komme eigentlich eher so aus dem ländlichen Bereich, also eben von Neukölln eben, also da gab es auch noch zu der Zeit eben Felder, aber die U-Bahn war natürlich auch also sehr, sehr nah dran. Ja.
Also nicht Großstadtzentrum, sondern so ein bisschen an der Peripherie. Und Sie sagten ja auch im Vorgespräch, Ihre Eltern sind eben nicht akademisch gebildet. Was haben die denn mit dem Frank gemacht, der sich für Nervenzellen interessiert? War das komisch für die? Waren Sie sozusagen in der Familie ungewöhnlich? Wenn Sie im Nachblick gucken, wie haben Ihre Eltern reagiert auf Ihr großes Interesse an diesem Thema?
Also ich glaube, insgesamt haben die mich schon da ziemlich gefördert. Und genau, also da können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber ich fand zum Beispiel als Kind, also es war schon irgendwie der Hammer, also dass meine Mutter zum Beispiel, die ist dann mit mir ins Naturkundemuseum gegangen, ne? Weil ich hatte da irgendwie in der Abendschau damals dann die Dinosaurier gesehen. Ich dachte, boah, wo gibt's die denn und so. Und die waren eben in Ost-Berlin und da musste man dann sozusagen also erstmal diesen Antrag stellen, dass man eben so einen Besuch in drüben machen konnte. Und so eine Sache hat dann eigentlich schon also meine Mutter mit mir stark auch gemacht. Eben, ne? Also und gleichzeitig, also ich weiß eben auch, und das ist eben, also ich hatte mir so ein paar von ihren anderen Podcasten eben angehört. Also was ich eigentlich schon sagen muss, also dass bei meinen Eltern, dass die doch mich da extrem, also würde ich sagen, auch gefördert haben. Also ich bin mit meiner Mutter auch ins Theater gegangen. Also mein Vater, der hatte sich dann auch irgendwie da mal hingesetzt oder so weiter. Und die Sachen, die er von Mathe selber noch wusste oder so, hat er mir auch versucht irgendwie zu erklären. Also da war eigentlich schon, die haben auch beide eigentlich gerne und viel gelesen. Mhm. Und das waren, glaube ich, schon auch Sachen, die, ja, also da haben sie mich schon gefördert. Und ich weiß eben auch so noch in der Familie, ich hatte dann endlich mein Mikroskop damals bekommen. Also da war ich wahrscheinlich so 11 Jahre alt. Und da war dann irgendwie so bei Familiengeburtstagen, also da kam dann die Oma und der Opa so und meine Tante, die war medizinisch-technische Assistentin. Und die hatte dann so Pika auch mitgebracht und Objektträger. Und da wurde dann also nach dem Essen wurden dann also die verschiedenen Leute dann angepiekt, irgendwie so im Daumen. Und dann wurde eben das Blutstropfen gespendet. Dann haben wir uns das so angeschaut. Also ich fand schon, also dass die also wirklich, also mich da schon sehr, sehr gefördert haben. Also das war
das
schon
ziemlich cool.
Schon
an. Also das hört sich gut an, zu sagen, auch wenn man, vielleicht ist es ja manchmal auch so, auch wenn man nicht genau versteht, was das Kind für was sich das Kind interessiert oder genau, dass man aber sagt, wir schaffen so die Rahmenbedingungen, verstehe ich jetzt so ein bisschen aus Ihren Schilderungen. Also wir tun das, was wir können im besten Sinne, oder?
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, also das haben die wirklich also ganz, ganz groß gemacht. Ich fand auch, also was eben auch, also mein Vater, der war Schlossermeister, meine Mutter, die war Sekretärin. Also es fehlte auch insgesamt, würde ich sagen, es fehlte nicht an Geld. Ja, also es war zum Beispiel auch so, also wir haben Urlaube gemacht und ich glaube, das ist ja auch eine Sache in Deutschland. Also Leute, die ein gutes Handwerk gelernt haben, also die verdienen also auch häufig mehr als Akademiker.
Ja. Aber trotzdem muss man ja sozusagen auch verstehen und sagen, unser Kind ist anders als ich, da wird er jetzt kein Schlosser. Das war dann ja relativ schnell klar, dass sie wahrscheinlich kein Schlosser werden. So verstehe ich das jetzt. Und das zu akzeptieren und sie nicht als bunten Hund oder so zu betrachten. Und war es denn für ihre Eltern dann auch normal, dass sie studieren? Also war das sozusagen auch so, dieses gibt ja auch dieses, unser Kind soll es besser haben oder nochmal was anders haben. Wie würden Sie das so einschätzen? War dieser Weg von Ihnen für die Eltern okay? Also auch, dass es so weitergeht?
Ja. Also ich glaube, das war an sich okay, aber da kam eben schon so, also sie wollten auch auf alle Fälle, dass ich es irgendwie besser habe als sie oder so eben, na, weil also beide hatten eben auch also damals kein Abi gemacht, eben, also mein Vater hatte Hauptschulabschluss, meine Mutter hatte Realschulabschluss und die hatten, also es war schon klar, die hatten den Grips dafür, dass sie sowas hätten machen können, aber da war damals, als sie Kinder waren, also war überhaupt nicht da sprach man gar nicht darüber.
Ja.
Aber also ich glaube, bei dem Studieren, da waren schon mal so der Punkt, wo ich sagte, naja, willst du denn wirklich studieren? Und da war auch so das Gefühl, also ist das nicht eigentlich eine ziemlich unsichere Kiste? Also könnte das eigentlich nicht eher also dazu führen, also dass du sozusagen dann später Taxifahrer bist eben. Ne? Und dann haben, also ich weiß noch, mein Vater hat dann irgendwie dann auch so immer Witze gemacht, also als ich dann noch studiert hatte und ich bin dann mit dem Auto gefahren und sagte, ja, dann fahren Sie, Herr Doktor, fahren Sie mich mal da und dahin oder so eben, ne? Also um das auch so ein bisschen, also witzig zu machen oder so. Und ich weiß also schon, dass das hat sie beschäftigt eben und das hat sich mich garantiert auch beschäftigt. Ne? Da ich dachte, also ist das jetzt der Weg in die Arbeitslosigkeit oder was wird denn mit da ablaufen eben, ne?
Zudem ja auch die Uni nichts verspricht. Also ist ja egal, vielleicht in Ihrem Fach noch mal mehr. Ich bin Historikerin, da war gar nichts zu wollen. Also es hängt ein bisschen von der Disziplin ab, aber man hat ja kein Berufsversprechen sozusagen. Und für Menschen, die gar nicht wissen, wie eine Uni funktioniert, ist das ja auch noch mal schwieriger, sich vorzustellen. Also wie läuft das? Was ist das überhaupt? Was macht unser Sohn eigentlich, wenn er da reingeht? Das ist ja oft auch so eine Frage, oder?
Ja, also genau. Und die haben das, also die haben das eben auch, meine Eltern haben das auch wirklich, also doch mit einem gewissen Humor genommen. Und ich weiß dann auch noch irgendwie, dann kamen so die Sprüche dann eben, naja, und hast denn heute schon studiert oder so eben, ne? Und das ist natürlich, ich fand das eben auch eine nette Form oder so, auch wo eben ganz klar war, also was machst du eigentlich eben?
Ja. Konnten Sie das erklären? Wollten Sie das erklären? Oder haben Sie irgendwann gesagt, ach, ist auch egal, vertraut mir. Wie war das so? Weil Sie sind dann ja immer spezialisierter geworden, wie das im Studium und in der wissenschaftlichen Qualifikation so ist. Dann geht man immer tiefer rein. Wollten die das wissen oder haben Sie es versucht, mal zu umschreiben? Wie war das so für Sie?
Also ich glaube schon, dass die wollten das wissen und also wir haben da auch viel drüber gesprochen, auch später nachher, also als ich dann die Doktorarbeit gemacht habe oder später, dass man immer, also sie haben sich schon dafür interessiert, was kommt dabei raus, was läuft da eigentlich ab eben. Aber auch immer, und ich fand das manchmal auch nicht so schlecht, also dass das auch irgendwie hinterfragt wird. Also macht das eigentlich Sinn, was du da eigentlich machst? Und ja, und das ist eben also häufig so in dieser Berliner Art. Also er hat eben natürlich auch eine gewisse humorvolle Art eben dann.
Ja, ja. Ich habe gelesen nochmal in Ihrem Lebenslauf, Sie waren ja unheimlich viel im Ausland, auch an ganz renommierten Institutionen. Sie haben Teile Ihrer Qualifikation im Ausland gemacht. Das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich für Menschen, die sozusagen aus einem ganz anderen Stall kommen, sage ich jetzt mal unter uns. Wie sind Sie zu diesen Auslandsaufenthalten gekommen? Denn manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, sagen die, ach, hätte ich bloß gewusst damals, mir hat keiner erklärt, dass man da und da hingehen muss. Ich wusste es einfach nicht. Wie war das bei Ihnen? Mir ist das eben nochmal aufgefallen, als ich Ihren Lebenslauf gelesen habe.
Das stimmt. Also ich glaube, da war zum Beispiel auch, da waren die Lehrer ziemlich wichtig. Mhm. Bei mir war es dann eben zum Beispiel auch so gewesen, dass, also ich war in Englisch, war ich eine echte Pfeife. Ja. Und ich konnte zwar irgendwie die Sachen lesen oder auch wenn wir irgendwelche Texte zum Interpretieren hatten oder so, aber die Aussprache war schlimm oder irgendwie zu sprechen war wirklich nicht so mein Ding. Naja, und das hatte mir damals so ein bisschen bange gemacht, weil ich auch wusste, dass eigentlich viel von dieser wissenschaftlichen Literatur auf Englisch geschrieben wird. Ja. Und da fand ich das toll, da hatte eben unser Biolehrer, der Bio Mülli, ja, also der Mülli, der hatte uns damals dann auch zu so einem Forschungsinstitut, zum Max-Planck-Institut eben für Genetik in Berlin eben dann auch da hingebracht. Und das war für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, weil wir hatten dann eben dann, ich glaube, hatte sich auch dann der Direktor ein bisschen Zeit genommen, aber vor allem war eigentlich für mich so dieses Gespräch mit den Doktoranden und Doktorandinnen war irgendwie total wichtig. Weil, man sah eben klar, die waren jetzt vielleicht ein paar Jahre älter als wir selber, aber es war jetzt nicht irgendwie so ein Riesenunterschied. Aber dass man die dann auch so fragen konnte, sagt, naja, wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Englisch und so? Also kann man das dann eigentlich lernen und lesen? Und ich sagte, ja, das ist überhaupt kein Problem. Also da kommt man ganz schnell rein. Das geht auch schon während des Studiums los oder so. Und da war ich dann irgendwie, also ich weiß noch, also ist mir wirklich dann so ein Stein vom Herzen gefallen, wo ich dachte, okay, also daran wird es anscheinend also doch nicht scheitern. Und da war dann auf einmal irgendwie so eine Hürde auf einmal dann weg eben, ne, die ich irgendwie mental hatte. Und das war schon klasse. Ja, und also der Lehrer, das muss ich eben auch sagen, also ich hatte eben insgesamt das Gefühl, der war für mich unglaublich wichtig, weil er eben selber, der wollte eigentlich selber mal irgendwie Forscher werden, also aus verschiedenen Gründen hat das bei ihm dann damals nicht geklappt und er ist Lehrer eben geworden. Aber ich fand, der hatte uns insgesamt also total viel unterstützt oder so. Und ich glaube, der war auch für mich eben wirklich, also auch so wichtig. Den hatte ich dann auch später, also bei dieser Feier für diesen Leibniz-Preis, den Sie da vorhin erwähnt haben, den hatte ich auch eingeladen eben.
Ach, wie toll.
Und der ist dann auch gekommen.
Ach,
ja,
toll.
Und das war natürlich dann auch schon schön. Also wir hatten sowieso immer Kontakt gehalten oder so, aber der hat sich natürlich auch gefreut, also dann
da
zu
toll.
Sein.
Ja, also dass Sie da sozusagen den höchst dotierten Forschungspreis, muss man ja einfach nochmal sagen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und dann den Lehrer einzuladen, ich meine, dann ist das doch für, ist so eine Art Mentor, dass der auch merkt, Mensch, tatsächlich habe ich bei dem Frank Bratke, habe ich es scheinbar irgendwie richtig gemacht.
Ja.
Dann ist doch ein tolles Erlebnis, auch für den, denke ich mir,
ja.
Oder?
Ja, und ich glaube auch, also was da vielleicht auch nicht unwichtig war, weil zum Beispiel, also als ich dann so meinen Eltern gesagt hatte, so, also ich möchte studieren oder so, und da war natürlich dann auch in dieser Zeit, wo ich sagte, aber also willst du das denn wirklich und bringt das denn was oder so? Und da fand ich, also die hätten mich garantiert auch so studieren lassen eben, aber ich glaube, also das war dann auch, also irgendwie nett, also dann waren irgendwelche so, also Elternsprechtage oder so und ich weiß noch, da hatte dann auch der Biomülli, also der hatte dann auch mit meinen Eltern gesprochen und sagt, Mensch, also wenn der Kerl nicht studiert, also wer soll dann überhaupt studieren oder so eben, ne? Und der hatte das dann doch relativ, also klar, irgendwie abgebürstet und gesagt, also das muss irgendwie passieren. Und dadurch war das zum Beispiel auch dann keine große Diskussion mehr oder so. Also ich glaube, meine Eltern hätten mich bestimmt wahrscheinlich auch so gelassen, aber das war glaube ich auch wieder, wo so eine Hürde einfach zur Seite geräumt wurde.
Ja, und das ist so ein ganz klassischer, was Sie erzählen, wenn es gibt so Interviews mit Menschen, die als Erste studiert haben, berichten fast alle, dass sie einen Mentor, eine Mentorin hatten. Entweder eine entferntere Tante, die gesagt hat, versuch's doch mal, oder eben Lehrer, Lehrerin, was auch immer, dass oft so eine Person an der Seite ist. Und das, was Sie erzählen, zeigt ja auch ganz klar, der hatte sozusagen in ihn was erkannt und hat ihnen das gesagt. Das braucht man ja als junger Mensch, dass man sagt, Mensch, du kannst das. Ja. Also wenn die Eltern das nicht können, dass sie einen lieben, ist klar, aber sie könnten jetzt ja nicht biologisch sagen, du bist auf dem richtigen Track, sondern dass dieses, dass man diese, ja, dieses Vertrauen von jemandem hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Also in so einen Weg auch zu gehen, weil man, und sie haben eben gesagt, sie hatten Angst, Englisch zu sprechen, kenne ich auch ganz viele, die sagen, boah, zu Hause wird halt keine Fremdsprache gesprochen, kann ich das? Sie sind dann ja in ganz viele englischsprachige Kontexte gegangen und das auch nochmal für die Zuhörenden als Ermutigung. Das hat sich tatsächlich für sie dann nach einer Weile ganz gut angefühlt. Wie war dieser Weg auch mit dieser Fremdsprache? Denn ist ja was eines zu hören, aber das andere zu publizieren oder sogar einen Vortrag zu halten. Also das sind ja nochmal andere. Wie war das für Sie?
Oh ja, also das war schon interessant. Also ich glaube, da kommen wir eigentlich jetzt erstmal zum Studium. Und bei mir war es zum Beispiel so gewesen, ich hatte direkt nach der Schule angefangen zu studieren. Also ich war total heiß drauf. Also ich wollte wirklich anfangen. Und ich merkte aber so nach anderthalb Jahren, also dass ich mich nicht so richtig wohlfühle. Und da waren verschiedene Sachen. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie noch nicht richtig angekommen zu sein. Also die Noten, die waren zwar alle super, aber ich merkte irgendwie immer, dass ich nicht so richtig glücklich bin. Und das hatte wahrscheinlich auch eine vielerlei Hinsicht oder so. Die Kommilitonen, also die waren auch eigentlich total nett oder so. Und da hatte ich auch, also habe ich auch noch einen guten Freund, also mit dem ich immer noch Kontakt habe. Aber irgendwo hatte ich das Gefühl, dass da der Wurm drin ist. Und da hatte ich nach anderthalb Jahren auch gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Auszeit. Ich arbeite als so eine Art so ein Sozialdienst. Das war damals in England ein Community Service Volunteer.
Ah ja.
Und das haben meine Eltern auch gut mitgemacht. Dass sie sagen, nee, ist okay. Und sie hatten auch gesagt, also eigentlich, sie hatten das sogar für sehr vernünftig, dass ich auch mal was anderes mache als nur Schule und Studium oder so. Und dass ich einfach mal ein bisschen die Welt kennenlerne. Und das Schöne daran war, also die haben im Prinzip also Kosten und Logis gezahlt, aber ich bin dann so für ein halbes Jahr bin ich in ein Blindencollege gegangen. Und das war, glaube ich, für mich auch eine sehr prägende Erfahrung. Man geht damit ganz viel Idealismus rein, aber dieses Blindencollege, das waren eben auch ganz viele, ja, letztendlich pubertäre Jungs, ne, und Mädchen, also die
schwieriges Alter.
Ja, also die auch ein sehr, sehr witziges Alter eigentlich eben, ne? Also ich glaube, das war für mich eine ganz interessante Zeit. Und was natürlich auch wichtig ist, also wenn man beim Blindencollege natürlich ist, also da kann man schlecht mit Händen und Füßen irgendwie versuchen, sich bemerkbar zu machen, sondern man muss einfach die Sprache sprechen. Und natürlich dann jegliche Art von Dialekten, die dann in England waren, also in Yorkshire Dialekt, also musste ich genauso wie aus Cockney irgendwie danach hier verstehen und abkönnen. Und das war schon spannend.
Also das war sozusagen, da waren Sie mittendrin im Sprachbad, da mussten Sie sich anstrengen. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Was war das eigentlich, dass Sie sagten, ich muss mal mit dem Studium kurz pausieren? War das irgendwie so ein zu weit weg vom richtigen Leben oder so? Das ist ja eher ungewöhnlich, wenn man Lust hat zu studieren und macht und tut und so. Was war das so? Wissen Sie das jetzt inzwischen?
Ja, also im Prinzip, also ich hatte das irgendwie das Gefühl, dass ich noch nicht so richtig angekommen war. Und ich hatte das Gefühl, dass so, also ich hatte sehr viel Glück, glaube ich, mit den Lehrern damals gehabt. Aber ich hatte das Gefühl, so bei den Uniprofessoren, also das war irgendwie so ein anderer Habitus. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da, also dieses, ja, also nicht so richtig reinpassen, also das war schon da. Mhm. Ja, also da dachte ich dann irgendwie, ja, seltsam. Ja, und dann war aber, also nach diesem halben Jahr, war für mich irgendwie, ich hatte noch überlegt, also willst du vielleicht irgendwie was anderes machen oder so, aber eigentlich, also hat sich auch in dieser Zeit, also mehr und mehr wirklich herauskristallisiert, nee, also ich will wirklich, also Biochemie studieren, das ist das, was mich interessiert, also ich bin gerne mit Menschen zusammen oder so, aber eigentlich so diese Forschung, das würde mich schon eigentlich am meisten reizen. Aber ich kam nach diesem halben Jahr irgendwie wieder und hatte auch das Gefühl, dass ich, na, also das war jetzt nicht, dass sich die Uni irgendwie geändert hat, aber irgendwie meine Perspektive auf die Uni hatte sich irgendwie geändert eben. Ne? Mhm. Und da hatte ich auch nochmal, also in dem nächsten Jahrgang oder so, in dem nächsten Semester hatte ich eben auch nochmal, also eben, auf andere Freunde kennengelernt, mit denen ich mich auch sehr sehr wohl fühlte irgendwie. Aber irgendwie hat das dann also viel mehr geschnackelt eben.
Okay. Ja, manchmal, oder was Sie auch sagten, diese Uni als fremde Welt, ohne dass was Konkretes ist, vielleicht nochmal anders angucken. Und ich habe auch gesehen, Sie sind ja auch, haben ja auch ein DAD-Stipendium genommen und sind ins Ausland gegangen. Auch da kenne ich viele, die sagen, ach ja, vom DAD wusste ich gar nicht. Also ich weiß damals auch noch im Studium, sagte mir eine Freundin, ich gehe jetzt mit dem DAD ins Ausland. Ich wusste gar nicht, was die Abkürzung bedeutet. Das heißt, auch da brauchen Sie ja jemanden, der sagt, Mensch, willst du nicht mal probieren? Oder waren Sie dann so fit, dass Sie sagen, ich nehme jetzt alle Möglichkeiten, die es gibt? Wie haben Sie sich da so orientiert?
Also ich glaube, das war bei dem Biochemie-Studiengang, war das irgendwie relativ häufig, weil also viele von also den Semestern über uns oder so, da waren Leute, die dann zum Beispiel irgendwie eine Mitarbeit, also irgendwie im Ausland gemacht haben. Und man schaut ja so ein bisschen, also was machen die eigentlich vor einem eben, ne? Ja, und dann hatte ich eben auch, also mich hat das schon mal interessiert, da ich dachte, Mensch, also ich würde ganz gerne auch irgendwie in England richtig studieren. Ja, und da hatte ich mich für ein Studium für ein Jahr dann da beworben eben und hatte eben vom DAD eben auch ein Stipendium bekommen. Und das war also damals wirklich der Hammer, weil letztendlich, also wir mussten damals ja noch die Studiengebühren bezahlen. Also von England. Und das war, ich glaube, das war richtig viel. Das waren, glaube ich, sowas wie 10.000 oder 12.000 Pounds. Also die hätte ich niemals, also über die Familie oder so eben, also da strecken können. Also das wäre nicht gegangen. Aber das wurde eben direkt vom DAD eben übernommen.
Sind Sie dadurch, Sie sind jetzt in der Regel der Spitzenforscher, muss man einfach sagen, in Deutschland, in Ihrem Gebiet. Da sind Sie anerkannt, Sie sind in der BBAW und so. Wie beschreiben Sie heute Ihr Dasein in der Wissenschaft, sagen wir es mal so.
Also fangen wir nochmal von früher an. Also ich glaube, was mich früher irgendwie an der Uni also gestört hat, also ich hatte das Gefühl, dass es sehr hierarchisch war.
Ja.
Und ich hatte stattdessen, als ich dann in England studiert habe, also hatte ich komplett das Gegenteil irgendwie gefunden. Sondern da war es eben auch, wenn man Student war und man hatte also einen guten Gedanken, eine gute Argumentation, dass da irgendwie die Professoren irgendwie, also denen war es egal, also ob man irgendwie also eine Koryphäe ist oder irgendwie ein, was weiß ich, ein Third-Year-Student oder so weiter. Also denen war eigentlich wichtig, also diese die Wissenschaft irgendwie, das Argument, den Beweis oder so weiter, die Logik eben zu prüfen. Und das hatte mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich sehr viel so im Ausland eben also rumgeturnt bin, weil ich das eben unglaublich gemocht habe. Und auch, also die Doktorarbeit selber, die habe ich ja zwar nicht im Ausland gemacht, die habe ich in Heidelberg gemacht, aber am EMBL. Und das ist ein europäisches Forschungsinstitut, was im Prinzip also auch also ausländisch ist. Das gehört auch nicht zu Deutschland dazu. Mhm. Das ist eigentlich ein also diplomatisches Gebiet eben. Ne?
Extraterritoriales
Gebiet, genau.
Oder wie das heißt. Ne? Ja, genau.
Und da hatte ich das auch wieder so eben kennengelernt. Also dieses Sprudelnde, also dass da Spanier, Italiener eben zusammen sind. Genau, meine Frau ist auch Italienerin eben. Also die hatte ich eben da am EMBL eben kennengelernt. Die hat selber ihre Doktorarbeit gemacht und im gleichen Jahr. Und dieses Lebendige, das hat mir unglaublich gefallen. Und ich hatte schon gemerkt, wenn ich so zur Uni gegangen bin, also dass ich da immer das Gefühl hatte, so, also da war für mich immer so ein bisschen so der Wurm drin oder so.
Weil es so statisch ist oder so, ich meine, das ist ja heute auch noch so, dass das so sehr hierarchisch strukturiert verhärtet ist, kann man ja schon sagen, in deutschen Universitäten.
Ja, genau. Also das kann sein. Ich weiß eben nicht, ob das heutzutage noch so ist, weil, also ich gebe ganz ehrlich zu, also wenn ich jetzt so, also hier bei uns an der Uni Bonn, also wenn ich da also wir hatten jetzt auch gerade ein Treffen, und da habe ich das Gefühl, dass die Leute eigentlich insgesamt ziemlich locker sind. Und das kann natürlich auch sein, dass jetzt meine Perspektive sich jetzt auch verändert hat oder so eben. Ne? Aber dass die Leute eigentlich doch sehr, sehr normal sind oder so. Also die kommen jetzt auch nicht zu professoral eben drüber. Und mein Gefühl ist, aber es kann auch sein, dass das irgendwie so eine rheinische Art ist oder so. Aber hier in Bonn, ich hätte auch gesagt in Köln oder so. Also ich finde, dass die Leute doch insgesamt ziemlich locker irgendwie drauf sind. Aber was eben auch wieder stimmt, also das Institut, wo ich hier bin, das ist eben auch wieder ein internationales Institut. Also der, der Vorstand, also sozusagen der Präsident von unserem Institut, der das hier gegründet hat, das waren Italiener. Und wir sind auch sehr viele ausländische Gruppen da. Und das hat also auch immer, also ich finde, eine ziemliche Lebendigkeit also in diese Strukturen gebracht. Und das ist eine Sache, die mir selber sehr, sehr gut gefällt.
Ja, und ich glaube, das ist auch noch sehr fachspezifisch. Also da gibt es, glaube ich, auch, da gibt es ganz große fachkulturelle Unterschiede, so was Professorales ist und so. Kommen wir nochmal zu diesem Thema, also als erster sozusagen in die Weihen der Forschung. Ich sage das jetzt extra so, also sozusagen so hoch dekoriert zu sein. Wenn Sie so auf dem Symposium sind oder bei so einer Preisverleihung bei DFG, ich meine, das ist jetzt auch keine lockere Veranstaltung, ich war da auch schon mal. Wie fühlen Sie sich da? Also bei diesen ganzen Preisverleihungen in der BBAW, das ist ja schon, finde ich, ja, nee, sagen Sie mal.
Ja, nee, also ehrlich gesagt, fangen wir mit dem Leibniz-Preis, das war wirklich auch total nett, weil letztendlich, also da darf man eben auch seine Familie mitbringen und Freunde. Ne? Und dann hatte ich eben bei der DFG angefragt und gesagt, naja, wie viele darf ich denn mitbringen? Und die haben dann so zurückgeschrieben, wie viele wollen Sie denn mitbringen? Einfach scheiterten sie diese Anfrage auch noch nie. Ich sage, naja, also ich habe mal so durchgezählt, das könnte schon sein, dass wir so an die 30 wären. Also. Und dann sagten die, Mensch, so viele waren noch nie da, aber das passt, das sind sie eigentlich richtig gut. Und und da war ehrlich gesagt, ich glaube, da wollten ganz viele auch hinkommen. Also auch so aus der Familie, wir haben die eben alle eingeladen und zwar auch einfach so ein bisschen, also um denen auch Danke zu sagen. Also ähnlich wie das mit dem Biolehrer war, aber letztendlich auch, also ja, dass man auch der Tante, die, also das eine, die war über 80 eben, die ist dann aus Hamburg, ist die extra angereist eben, ne? Natürlich dann auch meine Eltern und so, also das war irgendwie schon irgendwie so eine Sache, Mensch. Ist ja irgendwie cool, also dass jetzt irgendwie hier geklappt und da wollten irgendwie alle dabei sein. Ne?
Toll.
Und ich glaube, auch, das war eine Sache, die für meine Frau und mich eben auch wichtig war, weil zum Beispiel auch da kamen eben auch also meine Schwiegereltern und die Tante von meiner Frau kam auch, weil die hatten auch immer wieder viel geholfen eben letztendlich mit den Eltern. Wir haben eben beide Professuren mittlerweile eben, ne? Und bei uns ist immer Chaos, ne? Also das ist da ist immer wirklich das Leben und letztendlich also vieles davon auch irgendwie so schön gelaufen, weil dann doch irgendwie Schwiegereltern oder auch meine Eltern oder so oder eben die Tante gekommen ist und dann auch geholfen haben, also wenn irgendwie Not irgendwie da war und das war das war natürlich auch eine Sache, um da Danke zu sagen, eher, ne?
Ja, und kann mir vorstellen, ihre Eltern oder Familie oder von ihrer Frau auch diesen Stolz. Also ich meine, wenn man als Eltern erstmal zweifelt, wird er Taxifahrer oder doch was anderes.
Klar, genau.
Und dann kriegt man dieses Wahnsinnspreisgeld, was da auch entsprechend zelebriert wird, ist es ja schon mal ein großes Symbol auch für den Erfolg dieses Wegs. Also
genau,
das schaffen die auch nur wenige, ne?
Ja, genau. Und ich glaube auch, was eben wirklich ist, also in der Forschung ist ja, und das wissen ja eigentlich alle Forscherinnen und Forscher, da ist eine Masse Frust dabei, ne? Weil letztendlich, also man macht ein Experiment, häufig funktioniert es nicht oder so, also meistens wird das dann wirklich, kommt es in die Mülltonne und bis man eine Sache irgendwie zum Funktionieren gebracht hat, das ist immer ein langer und also man braucht doch ziemlich viel Geduld, ne? Und normalerweise, also hört natürlich die Familie, das hat wieder nicht geklappt oder jenes hat nicht geklappt oder so. Ne? Und das noch, aber so zusammengenommen oder so sieht das schon ziemlich gut aus.
Ja.
Und wo Sie das mit der BBAW ansprechen, also was für mich eine ganz schöne Sache war, als ich da hinkam, und da waren also auch welche von der Familie dabei und auch Freunde von der Familie. Und da hatte der Herr Markschies, also der ist der Präsident von der BBAW, der hatte dann also auch also eine Rede gemacht und also ganz tolle Worte irgendwie
Theologe
gefunden.
Theologe seines Zeichens.
Ja, also es ist wirklich.
Der predigt gerne.
Ja. Aber war wirklich schön. Und bei mir war dann danach, also ich wollte dann auch so, also spontan paar Worte sagen und ich glaube, ich weiß auch noch, dass ich sagte so, wow, also so toll, wie Sie jetzt eben gerade gesprochen haben, also das kann ich nicht, ne? Ich komme aus Berlin, Köln oder so, wir sprechen da eben im anderen Ton Und worauf aber auch dann der ganze Saal also gelacht hat, ne? Und wo sie das Gefühl hatten, jetzt kommt irgendwie, letztendlich wird auf einer anderen Ebene, aber auf einer sehr herzlichen Ebene gesprochen. Und wo ich dann letztendlich also auch meinen Lehrer nochmal danken konnte, da waren auch zwei Professoren, die für mich auch sehr wichtig waren, die auch Mitglieder der BBAW sind, eben diese mittlerweile emeritiert. Aber dass man die auch nochmal erwähnen konnte oder so. Und ja, und das war irgendwie, also ich konnte irgendwie in meiner normalen Sprache, konnte ich dann doch reden. Und das kam auch sehr gut an. Also es war wirklich so, dass ich eben dann auch runterging. Und da war dann eben also der Bürgermeister von Berlin oder so weiter, der selber da war und sagt, Mensch, das ist endlich mal eine Rede, die ich kapiere oder so eben. Ne? Also das, also ich fand, kann häufig auch als ein Vorteil benutzt werden eben.
Absolut. Also Sie haben diesen ganz normalen akademischen Habitus da einfach gebrochen, weil diese Preisverleihungen haben ja so eine bestimmte Art. Alle langweilen sich irgendwie, aber man macht so mit, ne?
Ja,
und
denn
wenn da einer nach vorne geht und sich das aber auch traut und sagt, Moment, also ich rede jetzt mal anders. Das ist natürlich, wenn Sie so weit sind, kann man sich das gut trauen. Als Doc ist man vielleicht noch ein bisschen, als Doktorand oder als Doktorandin ein bisschen verunsichert. Also dieses Trauen, auch zu sagen, ich mache es jetzt mal anders. Muss man, oder meinen Sie, ich behaupte das jetzt, dass man das am besser kann, wenn man schon an einer gewissen Stufe ist? Oder haben Sie das schon immer sich getraut?
Ja, also das kann sein, dass das vielleicht auch später einfacher ist, aber ich würde behaupten, dass das bei mir eigentlich schon immer ganz gut ging. Und zwar, also ich weiß eben auch zum Beispiel so während der Postdoc-Zeit, also dass dann zum Beispiel auch also hier mein Betreuer dann irgendwie beim Abschied irgendwie gesagt hat, ja, also irgendwie ganz, ganz witzig, also dass der Frank, der fragt häufig die Fragen, die total simpel sind und die wir uns alle nicht trauen zu fragen eben, ne? Und das ist aber irgendwie sein großer Wert und das wird seine Forschung eben auch sehr voranbringen. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch was dabei, also weil häufig die Fragen, die ich mich wissenschaftlich stelle, die sind relativ simpel. Also ich hatte Ihnen das ja auch versucht, vorhin in ein paar Sätzen irgendwie klarzumachen. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Sie auch und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich gleich wissen, ja, also was ich eigentlich mache eben. Ne?
Zumindest kann man eine grobe Forschung entwickeln.
Ja.
Das ist ja in Ihrem Fach nicht immer möglich, weil es manchmal so komplizierte Dinge sind. Wenn Sie jetzt nochmal daran denken, das fand ich spannend, was Sie gerade gesagt haben, die Art des Fragestellens, dass Sie eine bestimmte Art haben, Fragen zu stellen oder eine bestimmte Art von Fragen zu stellen. Wenn Sie jetzt nochmal so zurückschauen und wir haben ja dieses Thema Erste in der Familie, wenn Sie jetzt auf Ihre Nachwuchswissenschaftler schauen, Wissenschaftlerinnen, die Sie in Ihrem Team haben, Sie haben auch nochmal auf jedem Karriereschritt ja auch immer nochmal gesagt, es ist das Team, was ausgezeichnet wird, das Team, was wir machen. Und das ist bei Naturwissenschaftlern natürlich nochmal was anderes als bei Geisteswissenschaftlern, die oft alleine sitzen über einem großen Buch. Und dieses Team, würden Sie, oder wie beurteilen Sie denn so die Rolle von Erstakademikerinnen an der Hochschule? Ist das überhaupt für Sie ein Thema? Merken Sie das? In bestimmten Situationen oder sagen Sie, nö, eigentlich kommt jeder und jede durch. Wie ist so heute Ihre Meinung zu dem Thema?
Also ich glaube bei, die hier normalerweise als Doktorandinnen und Doktoranden kommen und ich würde auch denken, also die hier ihre Masterarbeit machen, da halte ich das weniger für ein Thema. Also ich glaube, dass die eigentlich da schon gut ankommen. Was witzig ist, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, die erstmal umzuformatieren zu müssen.
Inwiefern?
Und zwar, also es gibt manchmal, und ich glaube, es ist immer noch so, dass eben an der Uni, also wenn man besonders komplex redet, dass man dafür Punkte bekommt. Und ich halte das für komplett falsch. Also ich glaube, was eigentlich also wirklich wichtig ist, dass man wirklich, wenn man die Sachen selber versteht, dann behaupte ich, da muss es auch möglich sein, dass ich das so erkläre, dass es jeder andere versteht.
Ja.
Und das ist eine unglaublich harte Arbeit, aber ich glaube, die ist es wert. Und stattdessen, wenn man eben Sachen einfach lernt und liest und dass man sozusagen diese Floskeln weitergibt, dann ist das meiner Meinung nach noch kein richtiges Lernen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich eigentlich sehr viel Wert darauf lege, also erstmal bei unseren Lab-Meetings, aber auch zum Beispiel, wenn Doktorandinnen und Doktoranden oder Postdocs, wenn die rausgehen und einen Vortrag halten, also wenn die irgendwo eingeladen werden und die werden ein Seminar geben, dass es mir also ganz wichtig ist und so weiter, dass die Sprache ganz klar ist und dass sie für die Leute wirklich verständlich sind. Mhm. Ja? Weil wenn sie die Sachen nicht verständlich aufbereiten, dann wird es keiner kapieren. Und dann ist, ja. ist die Sache nicht gut.
Vielleicht ist das eine Mischung aus Ihren Erfahrungen aus dem angloamerikanischen Raum oder wie Sie sagen, damals in UK, weil das ja bekannt ist, dass die das ganz anders machen. Ich würde aus meiner Erfahrung behaupten, dass es eben auch was mit Herkunft zu tun hat. Ich weiß noch, in meinem Gutachten für meine Doktorarbeit stand, sie schreibt feuilletonistisch. Das war die Übersetzung für, sie schreibt nicht wissenschaftlich genug. Mhm. Also ich habe eben nicht diese ganzen Fremdwörter benutzt.
Genau.
Ich würde sagen, dass es was trotzdem mit Herkunft zu tun hat, weil wir, sage ich jetzt einfach mal so, durch den akademischen Haushalt werden wir einfach anders geprägt, auch sprachlich. So ist es einfach. Und ich meine es nicht als Vorwurf, sondern es ist einfach eine andere sprachliche Welt, in der man aufwächst. Und da ist es vielleicht normaler, bestimmte Dinge zu benutzen. Und ich habe das anders gelernt und Sie wahrscheinlich auch, anders zu sprechen, was nicht heißt, dass es ein Qualitätsunterschied ist, sondern nur eine andere Art. So, ich möchte es nicht bewerten, sondern dass wir aus einer anderen Sprachwelt kommen. So würde ich es jetzt mal vielleicht beschreiben.
Absolut. Und ich glaube, also was Sie da sagen, also ich finde, Sie haben das also sehr schön dargestellt, weil ich glaube, dass wir da wirklich aus einer anderen Sprachwelt kommen. Und ich weiß eben zum Beispiel, also meine Eltern, also mein Vater, der war, glaube ich, der hat relativ klar gesprochen und der hat aber auch ein feines Ohr. Also wenn man irgendwie zum Beispiel irgendwelche Worte oder Worthülsen benutzt hat oder so eben, dann sagt er, was ist denn das jetzt hier für ein Quatsch oder so, dann hat sich dann auch irgendwie lustig drüber gemacht. Und ich glaube, das war für mich, glaube ich, schon irgendwie auch eine Schule oder so, wo man eben auf so eine Sachen eben sehr stark aufpasst. Und ich glaube, da haben sie wirklich einen Punkt, also wo natürlich Arbeiter oder letztendlich, also einfach Leute eben sehr, okay, also ist das jetzt hier eine Floskel oder was ist da eigentlich?
Ja, oder die sagen einfach, verstehe ich nicht, was soll das heißen? Also dieses direkte Nachfragen, während das kennen sie doch auch in Konferenzen, da redet irgendjemand einfach einen Bullshit. Ja. Aber aus Konvention sagt man nichts, sondern die Konvention ist ja da, sei es bei Konferenzen, bei Symposien. Ich meine, man hat das alles schon gehört, nur nicht von jedem, der Dritte wiederholt es nochmal. Aber da ist natürlich die Regel ist nicht, dass man sagt, also hör mal zu, sondern man geht anders damit um. Also das fällt mir immer noch auf und manchmal auch schwer, damit umzugehen.
Nee, ich glaube, so auf Konferenzen, also das passt. Aber was eben schon stimmt, also ich merke das eben so bei meiner Frau und sie kommt aus dem akademischen Haushalt und sie hat sie ist auch sehr sprachgewandt eben, ne? Also obwohl sie Italienerin ist, also sie spricht genauso gut Deutsch wie ich eigentlich eben, ne? Also ich habe als Berliner natürlich Probleme mit dem Dativ und dem Akkusativ oder so, also das, okay. Und die hat sie dadurch dann wahrscheinlich auch. Aber was mir irgendwie immer auffällt, ist, dass sie bestimmte Gedanken kann sie sehr gut darlegen. Ja, und ich denke, also manchmal, ich höre die Sachen und denke so, wow, also das ist jetzt wirklich, wirklich klasse, so zusammengebunden, also dass man wirklich irgendwie so die Essenz von der Sache irgendwie beschreibt, wo ich auch irgendwie denke, also also ich sehe, wie es ihr auch selber hilft, zu denken. Und das ist eine Sache, wo es bei mir einfach kurz ist. Ob das nur mit mir selber zu tun hat oder wo ich herkomme oder so, also das kann ich nicht sagen. Aber das ist natürlich auch bei ihr wirklich ein Geschenk. Und ich finde zum Beispiel, also ich kann auch durch diese Art, wie sie denkt, wie sie spricht oder so, wo ich das Gefühl habe, da ist manchmal bei mir im Kopf nur so Bingo-Kugeln oder so. Und das finde ich also eine ganz faszinierende Sache, also wie sie die Sachen irgendwie in Sprache ummünzen kann, ne? Was ich nicht habe.
Ja gut, aber da sind unterschiedliche Trainingslager und unterschiedliche Denkarten. Ne? Aber Sie haben es ja trotzdem scheinbar zu ein paar Ergebnisse gebracht, so nehme ich jetzt mal an, wenn ich Ihre Vita angucke. Ich würde gerne nochmal, weil Sie sagten eben, die so bei uns ankommen, da ist das kein Thema. Es gibt ja so Statistiken, Sie kennen ja diesen Bildungstrichter, dass sozusagen von 100 Kindern aus dem nicht-akademischen Haushalt eine Person den Doktor macht und von 100 Kindern aus dem akademischen 6 bis 7.
Ja.
Und dass das natürlich an Strukturen, an Ermutigungen, Sie haben jetzt schon ein bisschen so ein Beispiel genannt, Mentoren, Mentorinnen, die man hat oder junge Wissenschaftlerinnen berichten mir oft, ich wusste einfach zu wenig über die gute Uni, was Sie jetzt sagten. Also Sie sind jetzt Hochschullehrer, Sie sind Forschender, Sie sind sozusagen ziemlich on the top. Was können Sie sich vorstellen, wenn Sie nochmal so über Ihren Weg reflektieren, was Sie dem Nachwuchs, sagt man ja nicht mehr, man sagt ja Early Career Researcher, sagt man jetzt genau, sorry, das andere ist paternalistisch oder maternalistisch. Was können Sie diesen Leuten mitgeben, auch aus Ihrer Erfahrung mit Ihrer Sprache, mit Ihrer Herkunft und so, denn Sie sind ja Multiplikator und eben so ein bisschen auch Gatekeeper für die nächste Generation. Was können Sie sich da vorstellen?
Ja, also ich glaube, es sind so verschiedene Sachen. Also die erste Sache ist erstmal, dass man auch eben, er sagt, also auch an der Uni wird erstmal nur mit Wasser gekocht. Also ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich der erste Punkt, dass man dadurch aber auch gleichzeitig so ein Gefühl bekommt, also wenn zum Beispiel Sachen sehr floskelnhaft benutzt hat und man sagt, man fühlt sich da eigentlich nicht so wohl oder so, dass man sagt, das ist okay. Also das heißt nicht, dass das von dir schlecht ist, sondern es ist vielleicht einfach, dass du siehst, also hier funktioniert irgendwie was noch nicht so richtig. Und also ich glaube, der Punkt, der wäre für mich relativ wichtig. Die andere Sache ist, ich glaube, da haben sie viel bessere Statistiken, wenn dass eigentlich normalerweise Leute, die studiert haben, also ich hatte wirklich damals so diese Angst, ja, dass das dann irgendwie eine Arbeitslosigkeit eben endet. Und da würde ich behaupten, also dass das statistisch eigentlich keinen Sinn macht. Also ich glaube, dass Leute, die eigentlich studieren und einen Abschluss machen, dass die eigentlich auch wirklich eine sehr geringe Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit haben.
Bislang ja.
Ja. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein Punkt, den ich auch immer, also natürlich eben auch sagen würde, also wenn Leute eben, also so ein aus einem Arbeiterhintergrund kommt, ich glaube, wenn die bei der Doktorarbeit angelangt sind, ich bin mir nicht sicher, dass es da noch so einen großen Unterschied ist. Ich würde eher denken, dass es eben vor allem so in den ersten Semestern den Unterschied macht eben. Ne? Also Sie schauen so, das kann man natürlich im Podcast jetzt nicht sehen.
Nee, genau, ich gucke kritisch.
Da müssen wir mir mal Nachhilfeunterricht geben.
Nee, aber es ist so, es gibt so eine interessante Statistik einer Frau, die dazu geforscht hat, woher kommen die Professoren, Professorinnen in verschiedenen Fächern in Nordrhein-Westfalen. Und die hat sich die Disziplin angeguckt und hat rausgefunden, Christina Möller ist eine super Frau, dass in der Medizin und im Jura, wen wundert's, in diesen beiden Fächern ein Großteil der Professoren, Professorinnen aus Akademikerhaushalten kommen. Und in der Pädagogik, Politikwissenschaft ein Großteil der Professoren aus nicht-akademischen Familien. Das ist sehr interessant. Gerade Jura und Medizin sind ja so die sozial reputiertesten Fächer, die wir uns vorstellen können. Ne? Mhm. Dann gibt es eine andere Untersuchung, dass die Leitenden von Forschungsorganisationen, wie auch Herr Strohschneider, Mediavist, aus einer Familie kommen. Also es ist kaum Menschen gibt aus nicht-akademischen Familien, die zum Beispiel Förderorganisationen leiten und so weiter, Hochschulleitungen. Das ist ja interessant, warum es teilweise in diesen Spitzenpositionen noch sozial exklusiv ist.
Also die Zahlen, die haben Sie, die wissen Sie besser. Ich glaube, mein Punkt war eigentlich eher, also dass es eben also eine Pyramide ist. Also ich würde nur denken, also wenn wir mehr Leute, also wenn wir sozusagen in diesem Bereich Studium, das sozusagen also erstmal aus dem Arbeiterhaushalten oder aus Nicht-Akademiker-Familien, wenn da erstmal mehr dann auch zum Studium zugelassen werden würden oder eben hingehen würden. Ich glaube, dann würde auch sich auf der weiterhin, da würde sich dann auch viel eben tun. Ja, und ich weiß zum Beispiel, also ich kenne jetzt, also auch, also ich weiß nicht, ob ich das eben outen darf oder so, aber ich kenne jetzt auch jemanden aus einer höheren Organisation, also der auch aus einem sehr einfachen Haushalt eigentlich kam. Aber ich würde eben denken, dass wenn man also diesen Teil breiter machen würde, Und sozusagen dann kommen automatisch würden und die würden dann bei der Doktor, beim Doktor ankommen. Also ich glaube nicht, dass da nochmal so ein großer Unterschied denn wäre. Also ich bin im Fachkollegium bei der DFG. Und da hatte ich das eigentlich eher auch mal so erlebt, also da gibt es welche, die sich unglaublich gut ausdrücken können, ja. Und wo ich eigentlich dann sage, Mensch, also hier der Kollege oder die Kollegin, die hat das ja wirklich toll jetzt zum Ausdruck gebracht. Also ich würde das jetzt nochmal irgendwie anders sehen oder so und verzeihen Sie mir meine simplen Wörter oder so. Und sagt dann eben, ja, wie gesagt, es ist Berlin, Köln. Und da gebe ich meinen Punkt. Und der wird normalerweise eigentlich immer sehr, also ich habe nie das Gefühl, also schlecht aufgenommen, sondern dass die Leute eigentlich eben zuhören. Und ich habe eigentlich eher im, also das Gegenteil, ich habe also ich weiß jetzt nicht, wie das in der Jura ist oder so, aber eigentlich normalerweise bei Akademikern, dass sie doch erstmal eine Faszination für was anderes haben oder für was Neues. Und wenn man da irgendwie eigentlich signalisiert, also jetzt kommt was aus einer anderen Richtung oder so, dass da eigentlich erstmal sofort auf Zuhören irgendwie gepolt ist.
Weil sie das brechen, was sie eben schon sagten. Ne? Ja. Und das ist ja auch erstmal, dass man sich ja auch oft freut und denkt, oh, jetzt spricht endlich mal einer oder einer ein bisschen anders. Also es ist ja auch, wie gesagt, auszubrechen aus diesem relativ festgefahrenen Rahmen oft oder so. Ne? Ja. Vielleicht so langsam, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber nochmal so die Frage, Sie haben gesagt, Sie möchten, ich habe das erinnert, weil Sie eben sagten, Sie möchten erstmal Ihren Doktoranden oder Postdoktoranden sagen, so die Uni, da wird auch noch mit Wasser gekocht, wenn du dich da irgendwie fremd fühlst. Also du dieses, was Sie selbst erfahren haben, dass Sie das ein bisschen versuchen zu entkräften für ihre Forschenden mit in Ihrer Gruppe, dass Sie sagen, Uni ist jetzt auch nicht alles ganz toll, sondern ist auch, da gibt's dieses und jenes. So habe ich es eben verstanden, dass sie das ein bisschen normalisieren alles.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, also mir geht es immer auch darum, so diese Barrieren abzubauen. Also wir hatten, also auch wenn wir zum Beispiel hier so am Tag der offenen Tür also irgendwie so Führungen machen, also ich glaube, mir geht es dann auch mal vor allem darum, also auch zu sagen, also was wir jetzt hier machen, das sieht jetzt zwar alles hochkomplex aus, aber im Prinzip also viele von diesen Methoden, die wir benutzen, die sind sehr ähnlich wie zum Kochen. Also mit viel geringeren Mengen. Ja, aber wir müssen was erhitzen, wir müssen was frieren und so. Aber dass der Kontext eigentlich dann sehr, sehr simpel ist. Also. Und ich glaube, mir ist immer wichtig, also die Leute sollen natürlich also Respekt vor den Sachen irgendwie haben, also, aber dass sie eigentlich sagen, Mensch, das hört sich doch spannend an und das ist auch irgendwie machbar. Und ich glaube, das ist für mich irgendwie immer wichtig. Also wenn ich zum Beispiel auch für ein Laienpublikum zum Beispiel einen Vortrag gebe, dass die Leute da rausgehen und sagen, ja, das hört sich eigentlich doch ganz simpel an oder so. Also das kann ich eigentlich aufmachen. Und das ist, glaube ich, für mich immer ein ziemlich wichtiger Punkt.
Aber da machen Sie nämlich genau es eben anders als die anderen, die Wissenschaft immer noch als Berufung etikettieren und sagen, ne, sie sagen ja auch, es gibt viel Trial and Error, man macht viele Experimente und vieles klappt nicht. Es gibt aber auch durchaus das Interesse in der Uni-Welt zu sagen, Professor sein ist eine Berufung und das ist was ganz Besonderes und das, was sie machen, finde ich, wird selten gemacht, auch diesen Anspruch zu haben. Ich erlebe es häufig, dass es als exklusiv auch verkauft wird. Und das kann aber auch disziplinenspezifisch sein, gebe ich gerne zu. Da kenne ich mich bei Ihnen nicht so gut aus. Aber das, was Sie machen, ist ja genau das, was wir eigentlich immer wollen und in Corona gemerkt haben, dass die Menschen verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und das wussten ja viele gar nicht, dass sie sagten, aber jetzt haben wir die Impfung, jetzt doch nicht. Also dieses dem Alltag nahebringen, das habe ich bei Ihnen eben mitgenommen. Und ich glaube, das ist ganz selten so, wie Sie es sagen, dass die Leute sagen, oh, könnte ich eigentlich auch machen. Klar kann es nicht jeder machen, aber dass man überhaupt vielleicht den Mut fasst und zu sagen, das mache ich jetzt als Studium. Darum geht es ja im Grunde auch, ne?
Ja, absolut. Ja, und ich glaube, und das ist vielleicht noch diese andere Sache, also dass man also auch wirklich, wirklich seine Wurzeln irgendwie nicht vergisst. Und die auch nicht als unbedingt als Nachteil sieht oder so. Also ich fand zum Beispiel wirklich, also für mich eben, also auf alle Fälle sind andere sind Sachen, die sind anders. Aber dass man die auch bei vielerlei Hinsicht, also auch als einen Vorteil ummünzen kann eben. Ja? Also dass man mit simpler Sprache Leute vielleicht viel besser erreicht, als wenn man sozusagen also hochkomplexe Sätze da gemacht. Die haben auch ihren Wert, absolut, ja. Und ich sehe das, also immer, wenn ich bei manchen Leuten denke, also wie schön haben die das formuliert, wie klar auch, also das wird mir fehlen. Aber dass man gleichzeitig auch sich, also da nicht hinter versteckt eben. Ne? Und ich glaube, also ich finde es, mir tut es so leid, also was Sie vorhin eben erzählt haben, eben, aber ich finde auch so diese Wurzeln, also dass man, die sind einfach Teil von einem, also wo man herkommt und das ist für mich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache eben auch, ne? Also, ja.
Wenn's kein besseres Schlusswort geben könnte, nein, es gibt kein besseres. Ich finde das, ich bin Ihnen dankbar, weil dieses Thema oft so defizitorientiert gesprochen wird, so nach dem Motto, ach ja, die und so, sondern dass Sie sagen, es ist Teil von einem. Und das wird mir eigentlich auch bewusst, wenn ich darüber nachdenke, woher habe ich denn meinen Ehrgeiz, woher habe ich die Lust, mich zu vertiefen? Das kommt ja woher? Ne, dass man sagt, oder meine Mutter sagt immer, alles in Tüten und Papier machen, das heißt, alles erstmal fertig machen, bevor man was Neues anfängt. Das sind ja so Sachen, die einen prägen auch in der Arbeit. Ne? Und was Sie sagten, Sie hatten unheimlich Lust darauf, und Ihr Vater hat Sie auch ein bisschen getriezt, wie man in Norddeutschland sagt, mit den Sprüchen und führt das was. Das gehört zu einem und das positiv zu wenden und zu sagen, das hat mich auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Das finde ich super, dass Sie das so, weil ich habe schon oft andere Geschichten gehört. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Offenheit und für diese vielen tollen Dinge, die Sie uns erzählt haben, und für die Zuhörenden den Link zu dem Forschungsgebiet von Herrn Bradtke, der kommt in die Shownotes, und wir freuen uns auf Feedback und vielen Dank, Herr Bradtke, fürs Gespräch.
Das war total nett mit Ihnen, also ganz herzlichen Dank. Ne?
Danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfehle uns gerne weiter.